Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Steffi Orbach. Hallo, guten Tag. Der Polizeieinsatz in der Terrornacht von Hanau im Februar 2020 ist nicht gut gelaufen. Es gab viele Pannen, es wurden zahlreiche Fehler gemacht. Das steht alles schwarz auf weiß in einem internen Polizeibericht aus dieser Nacht. Mehrere Beamte, die beteiligt waren, sind heute vor dem Untersuchungsausschuss zu Hanau als Zeugen vernommen worden. Unser Landeskorrespondent in Hessen war dabei und berichtet gleich über neue Erkenntnisse, auch zur Dauer dieses U-Ausschusses. Außerdem mehr Dürrezeiten, mehr Starkregen. Klimaforscher sagen, es wird mehr Extremwetter geben bei uns. Und wenn wir schlimme Überflutungen verhindern wollen, dann muss anders gebaut werden. Eine Wohnanlage in Winden in Baden-Württemberg, die gilt als vorbildlich und die stellen wir vor. Und was ist eigentlich Glück? Schüler können das jetzt lernen in einigen Grundschulen in Niedersachsen. Schön, dass Sie dabei sind. Bei diesem Einsatz musste in hohem Maße improvisiert werden. Dieser Satz steht in einem internen Bericht, den die Polizei nach der Terrornacht von Hanau verfasst hat. Am 19. Februar 2020 hatte ein 43-jähriger Deutscher 9 Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen, anschließend seine Mutter und sich selbst. Dieser Polizeibericht ist jetzt öffentlich und darin steht, dass einiges schiefgelaufen ist beim Einsatz in Hanau. Heute hat der Hanau-Untersuchungsausschuss über diesen Bericht gesprochen. Ich rede jetzt auch drüber mit unserem Hessen-Korrespondenten Ludger Fittgau. Herr Fittgau, aber erstmal ist ja heute Morgen beschlossen worden, dass dieser Hanau-Untersuchungsausschuss in dieser Legislaturperiode nicht mehr abgeschlossen wird. Warum denn nicht?
Weil man einen Dissens hat. Der Dissens läuft vor allen Dingen zwischen der Regierungspartei CDU und den anderen Fraktionen. Die CDU hat deutlich gemacht, dass sie eigentlich den Polizeieinsatz und auch die Rolle des CDU-Innenministers in Hessen, Peter Beuth, für positiv hält und das alles in Ordnung findet. Die anderen Fraktionen sehen das deutlich kritischer und man scheint sich nicht zu einigen. Heute wurde bekannt, dass man erst nach der Landtagswahl am 8. Oktober hier in Hessen dann im nächsten Landtagsplenum, also im neuen Landtag, dann endlich oder schlussendlich über diesen Bericht beraten will. Das führt zu einem Protest der SPD. Die findet das empörend, weil sie meint, eigentlich hätten die Wählerinnen und Wähler die Möglichkeit, müssten die Möglichkeit haben, ja zur Landtagswahl auch die Ergebnisse dieses Untersuchungsberichts bewerten zu können.
Dann war ja heute dieser Polizeibericht, von dem ich gerade gesprochen habe, aus dieser Nacht, dem 19. Februar 2020, das Thema im Untersuchungsausschuss. Was steht denn in diesem Bericht drin und was ist aus Sicht der Polizei selbst in dieser Nacht schiefgelaufen?
Ja, vor allen Dingen bestätigt dieser Bericht, der jetzt öffentlich geworden ist, dass eine Arbeitsgruppe Nachbereitung Anschlag Hanau, so heißt das polizeiintern, die war beim Polizeipräsidium in Offenbach angesiedelt. Hanau gehört zu dem Polizeipräsidium Offenbach und da stehen Dinge drin, die die Angehörigen schon seit langem kritisiert haben, dass zum Beispiel keine vernünftige Betreuung der Opferangehörigen in der Nacht da war, dass also die Seelsorger fehlten, dass auch von Polizeiseite keine Betreuung da war. Mehrere Stunden fehlten Fachkräfte, die nötig gewesen wären, um die Angehörigen zu informieren. Dann hätten Polizeibeamte und Beamtinnen spontan, so heißt es im Bericht, einen Bus der Verkehrsbetriebe zu einer Art Sammelstelle für Angehörige umfunktioniert. Es war aber auch nicht klar, wie es dann weitergeht. Und am Morgen wurde in einer Turnhalle in Hanau wurden dann die Namen der Opfer verlesen, ohne dass man die einzelnen betroffenen Angehörigen vorbereitet hat. Also die Dinge waren bekannt von Seiten der Angehörigen, jetzt aber wird das vom Polizeibericht bestätigt. Es gibt weiter Kommunikationsprobleme bei der Polizei. Es konnten zum Beispiel bayerische Polizeibeamte oder Bundespolizisten, die auch kamen in der Nacht, die konnten sich nicht in die Funknetze der hessischen Beamten hineinschalten. Also all solche Dinge, die im Detail schon mal angesprochen waren, aber jetzt eben in diesem Bericht nochmal zusammengefasst werden.
Jetzt ist dieser Bericht, Sie haben das ja eben gesagt, jetzt erst öffentlich geworden, aber polizeiintern war der ja schon seit Oktober 2020 bekannt. Warum hat sich denn die Polizei da noch nicht zu geäußert oder sich sogar möglicherweise entschuldigt für ihre Fehler?
Ja, die Frage wurde heute von den Abgeordneten auch gestellt. Und dann kam jemand, der jetzt Polizeipräsident an einem anderen Polizeipräsidium ist, der intern in einer Kommission nach Hanau das ermittelt hat, wo liegen unsere Probleme mit der Fehlerkultur und warum entschuldigen wir uns nicht als Polizisten? Und er sagte, in der Tat, man hatte große Probleme bis Hanau, eine wirklich offenes Umgehen mit Fehlern zu machen in der hessischen Polizei. Er sagt, da haben wir aber drüber diskutiert, wir haben uns intern neue Regeln gegeben und das sei jetzt anders geworden in den letzten 2 Jahren. So wird es gesagt. Die Abgeordneten sehen das teilweise kritischer, das muss man sagen. Da ist eben kein offener Umgang. Warum hat man nicht diesen Bericht in der Tat schon deutlich früher offengelegt? Dann wurde gesagt, ja, in den Akten der Abgeordneten hier im Untersuchungsausschuss sei der schon da gewesen, aber dann hätte man ihn auch öffentlich vorlegen können. Also das Problem ist ein Problem der Polizei und das wurde auch zumindest ansatzweise auch eingeräumt.
Okay, und jetzt will man aus diesen Fehlern aber auch lernen, habe ich das richtig verstanden?
Genau, also man will daraus lernen, aber das hat man eben auch schon häufiger mal gesagt, nach dem Mord an Walter Lübcke, dann kam Hanau, also es sind also Dinge, da wird oft auch gesagt, wir wollen lernen, aber man muss wirklich sehen, ob sich in der Praxis etwas ändert.
Über die Angehörigen haben Sie auch gerade schon gesprochen, die verfolgen ja diesen U-Ausschuss teilweise schon seit vielen, vielen Monaten im Landtag. Wie sehen die denn die Arbeit des Ausschusses bisher überhaupt?
Die sind sich da auch nicht alle einig, das muss man sagen. Ich habe heute Morgen mit Familienmitgliedern der Familie Paun, des Opfers Willi Wirl Paun, gesprochen und von Hashemi, einem der Toten und auch verletzt. Es gab noch weitere Verletzte in der Familie. Und die sehen das unterschiedlich. Also es gibt Einzelne, die sagen, ja, also wir haben die Chance gehabt in diesem Ausschuss, wir haben sie noch im laufenden Ausschuss, etwas zu machen, was uns ja im Prozess nicht möglich war. Es gab ja keinen Prozess, weil der Täter sich ja selbst auch getötet hat in der Nacht. Das heißt, es gab keinen Strafprozess. Prozesse sind ja auch dazu da, dass man wirklich die Details auch öffentlich aufarbeitet. Öffentliche Strafprozesse sind ja ein wichtiges demokratisches Mittel. Das fehlte uns, sagen die Angehörigen. Und da ist der Untersuchungsausschuss hier schon wichtig, sagen Einzelne. Andere sagen, wir sind aber nicht zufrieden mit den Ergebnissen. Es ist uns zu viel, wird uns zu viel angekündigt. Wir müssen erstmal auch überprüfen dann, was passiert dann wirklich in der Polizei. Die Rolle des Innenministers Peter Beuth wird immer kritisch diskutiert. Der sollte heute ursprünglich auch als Zeuge vernommen werden. Das ist verschoben worden. Das ist verschoben worden auf den Juli. Er soll jetzt im Juli verhört werden hier oder vernommen werden. Auch der wird natürlich von den Angehörigen immer noch sehr stark kritisiert.
Der Untersuchungsausschuss zu Hanau nimmt sich Zeit. Er will auch in dieser Legislaturperiode nicht mehr fertig werden. Heute wurde über einen kritischen Bericht der Polizei gesprochen, aus dem man lernen will. Ludger Fittgau war das aus Hessen für uns. Dankeschön. Starkregen, Überflutungen, aber auch Wassermangel und Dürre. Mit all diesen Wetterextremen werden wir immer häufiger zu tun haben. Das sagen uns Klimaexperten, auch wir in Deutschland. Und darauf sollten wir uns einstellen, auch da, wo wir leben. Ein Vorreiterprojekt ist die Wohnsiedlung Arkadien in Winden bei Stuttgart. Miriam Staber hat sie besucht.
Über schmale graue Steinstufen plätschert das Wasser in einen See. Durch die Wasseroberfläche schimmern die Steine, die den Grund des Teichs bedecken. Der gilt als das Herz der Wohnsiedlung Arkadien in Winnenden. Drumherum pastellfarbene, teils auch gelb- bis hellorangene Häuser. Der Baustil erinnert an die Toskana. Deshalb werden die Arkadien auch Toskana von Winnenden genannt, erzählen Bewohnerinnen.
Es ist ein sehr angenehmes Wohngebiet, sehr naturnah, frische Quaken, die Enten schwimmen auf dem Teich. Also wir fühlen uns sehr wohl hier.
Wir haben also kurze Wege, ich habe zum Bahnhof nicht weit. Ich habe einen wunderschönen Spazierweg direkt vor der Haustüre. Besser kann man es nicht haben.
Also ich wohne hier schon seit ich klein bin. Und es ist irgendwie einfach so eine schöne Gemeinschaft, irgendwie so ein schönes Gefühl.
Neben der Lebensqualität zeichnet die Winnende Arkadien besonders der Hochwasserschutz aus. Das Stadtviertel, in dem rund 400 Menschen leben, funktioniert wie eine Art Schwamm. Beispielsweise kann der See bei Starkregen Wasser auffangen und zurückhalten. Und nicht einmal die Hälfte des Gebiets ist versiegelt. In zahlreichen Mulden kann sich das Wasser sammeln und versickern, erklärt Markus Schlecht, der Leiter des Stadtentwicklungsamts in Winnenden.
Der entscheidende Punkt hier beim Regenwassermanagement in den Arkadien ist die Offenheit der Belege. Es gibt asphaltierte Flächen, es gibt aber genauso gepflasterte Flächen und es besteht die Möglichkeit, dass so viel wie möglich der Regenwassermenge direkt versickert.
Die preisgekrönten Arkadien gelten als Vorreiter in Sachen Hochwasserschutz in Baden-Württemberg. Das rund 3 Hektar große Areal, das ist etwa so groß wie 4 Fußballfelder, war vorher ein Industriegelände. Am Rand fließt ein Bach. Die Stadt kannte die Hochwassergefahr des Gewässers. Deshalb setzte Winnenden, das rund 20 Kilometer nordöstlich von Stuttgart liegt, bei der Umwandlung der Fläche Anfang der 2000er Jahre bewusst den Fokus auf den Hochwasserschutz. Früher als viele andere, sagt Gerhard Hauber. Er ist Landschaftsarchitekt und hat die Winnende Arkadien geplant.
Damals waren wir die absoluten Exoten. Also das wurde sozusagen nur in einer bestimmten Nachhaltigkeitsszene war das überhaupt ein Thema. Und richtig groß wurde es dann im Ausland. Und da war zum Beispiel Singapur natürlich eine gute Adresse, weil die ein großes Entwässerungsproblem hatten. Oder in Kopenhagen. Die hatten einfach 2013 bis 2015 massiv große Starkregenüberflutungen. Und da gab es einfach diesen Druck, was zu verändern.
Solche katastrophalen Starkregenereignisse und Überflutungen, wie beispielsweise im Ahrtal in Rheinland-Pfalz 2021, haben das Thema Hochwasserschutz in Deutschland nach und nach etabliert, so Hauber.
So Thema wie Klimawandel, das hat da noch überhaupt keine Rolle gespielt. Und es hat sich so, glaube ich, die letzten Jahre so langsam aufgebaut. Und jetzt ist es tatsächlich Mainstream. Also in den Projekten ist jetzt nicht mehr die Frage, ob wir das machen, sondern eher die Frage, wie wir das machen.
Heute ist die Expertise von Haubers Landschaftsplanungsbüro sehr gefragt. Er gibt sein Fachwissen in Beratungen, Fortbildungen und auch Kursen an Universitäten weiter. Gleichzeitig ändern sich aber auch die Anforderungen. Häufig geht es nicht mehr nur um Hochwasserschutz, sondern auch um den Umgang mit starker Hitze und Dürre. Deshalb hat das Landesumweltministerium in Baden-Württemberg dieses Jahr eine neue Lenkungsgruppe Wasserextreme eingesetzt, so Ministerin Thekla Walker.
Man muss es zusammendenken, weil die Klimakrise längst bei uns in Baden-Württemberg angekommen ist und weil die Wechsel zwischen zu viel Wasser, zu wenig Wasser, Starkregen, Hochwasser, Trockenheit, Dürre so schnell nacheinander kommen, dass man sich jetzt wirklich auch darauf einstellen muss. Also unser Ziel ist, gute Strategien, die wir im Land schon entwickelt haben, die auch wie hier in Winnenden erprobt werden, umgesetzt werden, dass die jetzt noch mehr und mehr in die Flächen kommen.
In Winnenden gibt es inzwischen mehrere Projekte, die besonders gut auf Wasserextreme vorbereitet sind. Markus Schlecht vom Stadtentwicklungsamt betont, dass ein Vorteil der Dürre- und Hochwasserschutzmaßnahmen ist, dass sie häufig eine Doppelfunktion haben. Also wie der See in den Arkadien Wasser auffangen und gleichzeitig auch grüner Lebensmittelpunkt sein können.
Maßnahmen für den Hochwasserschutz und im Gewässerbereich die Gewässerökologie zu verbessern, ist immer eine Kombination zusammen mit Naherholung und Freizeitflächen, die den Bürgerinnen und Bürgern insgesamt zugutekommen.
In der Wohnsiedlung Arkadien in Winnenden, da ist man auf extremes Wetter eingestellt. Miriam Staber hat sich das angesehen. Mathe, Deutsch, Bio oder Kunst. Alles wichtige Dinge, die wir in der Schule lernen. Manche davon brauchen wir im Leben häufiger und andere nicht so. Was wir aber alle im Leben gut gebrauchen können, das ist Glück. Aber zu sehen, was ist das überhaupt? Was bedeutet Glück für mich? Das muss man auch erstmal lernen. In Braunschweig, da bieten einige Grundschulen jetzt das Unterrichtsfach Glück an. Unser Landeskorrespondent Bastian Brandau war bei einer Unterrichtsstunde dabei.
Ja. Wir wollen unsere Stunde so starten wie immer, unser Begrüßungsritual.
Ja. Ihr wisst ja schon Bescheid.
4. Stunde an der Grund- und Hauptschule Rünigen. Janni Kahrens und Emily Hellrung studieren Pädagogik an der TU Braunschweig. Hier unterrichten sie heute eine Glücksstunde im Braunschweiger Süden. Die 14 Kinder der 4. Klasse kommen nach vorn und können wählen. Begrüßungsfaust, ein Tänzchen oder das Zeigen des Herzens mit den Händen vor der Brust.
Guten Morgen, Jana. Schön, dass du da bist.
Nicht nur die Begrüßung fällt aus dem Rahmen, auch die Aufgaben in den Glücksstunden unterscheiden sich Woche für Woche von dem, was sonst hier auf dem Stundenplan steht.
Ich teile mal eure
Lieblingsorte aus, Milena?
Wo fühlt ihr euch besonders wohl? Wo geht es euch gut? Auch das war Thema in einer Glücksstunde. Die angefertigten Zeichnungen gibt es jetzt zurück. Darauf zu sehen, unter anderem mehrfach das Stadion des örtlichen Fußball-Zweitligisten, eine Picknickwiese oder ein Schwimmbad.
Also mein Lieblingsort ist mein Zuhause, weil da habe ich meine Familie um mich rum.
Oh, das ist auch eine schöne Idee. Ja, da bin ich eigentlich auch immer am glücklichsten mit meiner Familie.
Was ist Glück? Glück erkennen und vermehren, Entspannung und Achtsamkeit, Themen der bisherigen Glücksstunden, die Teil sind eines Seminars an der TU Braunschweig und auf einem 2016 veröffentlichten Curriculum Schulfach Glückskompetenz basieren.
Dann fangen wir auch gleich mit der Geschichte heute an. Nehmt alle gern eure angenehme Zuhörposition ein.
Zwei Katzen laufen nacheinander in eine Höhle mit 1000 Spiegeln. Die erste faucht und fährt die Krallen aus, wie ihre vielen Spiegelbilder. Voller Panik flüchtet sie aus der Höhle. Anders macht es die zweite Katze.
Auch sie glaubte sich von 1000 Katzen umgeben. Vorsichtig begann sie zu lächeln, so gut Katzen eben lächeln können. Und 1000 Katzen lächelten zurück. Voller Freude sprang das Kätzchen auf und ab. Und 1000 Katzen sprangen mit ihr auf und ab. Die kleine Katze war begeistert. Das hatte sie noch nie erlebt. Sie spielte so lange mit den anderen Katzen, bis sie total müde war.
Es geht um Mitgefühl, Empathie. Die eigene Laune kann anstecken, im positiven Sinne wie im negativen. Das üben die Kinder beim Aufstellen im Kreis und bei der abschließenden Allee der guten Laune. Wer angezwinkert wird, darf losgehen.
Also ich gehe jetzt durch den Weg, durch eure Allee. Und ich bitte euch darum, mir jetzt ein ganz positives Gefühl zu geben und mich alle mit strahlenden Gesichtern einmal anzuschauen. Oh, okay. Ja, auch da fühle ich mich gut, genau. Ich möchte strahlende Gesichter sehen, damit ich mich auch traue, hier durchzugehen. Genau.
Ich fand es richtig gut, weil danach habe ich gesehen, dass jeder gelacht hat. Also jeder war fröhlich.
Mir hat gefallen, dass die zweite Katze sehr positiv war. Was mir nicht gefallen hat, dass die erste Katze nicht so positiv war.
Ich fand es sehr schön. Ich habe auch immer, wenn ich bin, so ein gutes Gefühl. Bin dann immer so schön glücklich.
Eigentlich ganz gut, ne? Weil muss man eigentlich nichts schreiben.
Beobachtet hat aus der letzten Reihe Klassenlehrerin Katja Todenhaupt-Duscher.
Ich fand es schon schön, dass gerade bei dieser Allee-Übung, dass einige Kinder, die eigentlich nicht lächeln wollten und ein bisschen cool sein wollten, sie konnten sich dann doch das ein oder andere Lächeln nicht verkneifen. Das war ganz schön zu sehen.
Schön, gerade für eine vierte Klasse, die kaum, dass sie mit der Schule begonnen hatte, mit der Corona-Pandemie konfrontiert wurde und deren Kinder im Sommer unterschiedliche Wege gehen werden.
Genau deswegen habe ich mich sehr darüber gefreut, dass das jetzt auch in diesem Zeitpunkt gerade passiert ist, auch diese Glücksstunden jetzt, wir die machen durften, weil es genau zu diesem Zeitpunkt jetzt, glaube ich, für die Kinder richtig gut ist. Sie befinden sich ja in einer Umbruchssituation und da nochmal was mitzunehmen, wie man sich selber stärken kann.
Auch Diplompsychologe Tobias Rahm hat sich die Stunde in Braunschweig-Rüningen angeschaut. Sie ist Teil eines Forschungsprojekts. Rahm untersucht wissenschaftlich, welche Auswirkungen Glücksstunden wie die heute in Rüningen haben können.
Wir wissen aus der positiven Psychologie, dass Menschen, die glücklich sind, unheimlich viele Vorteile in ihrem Leben haben. Kennen wir jeder selber, wenn ich glücklich bin, bin ich viel energiegeladener, es gelingen Sachen leichter und so weiter.
Ich finde das neue Fach Glück schön, weil es hat mir schon ziemlich oft in schlechten Zeiten geholfen, weil ich mich dann erinnert habe. Und dann ging es mir wieder richtig schön. Einmal da habe ich mich zu Hause allein gefühlt und dann dachte ich an schöne Zeiten, die ich mal mit meinen Freunden und so erlebt habe und was ich noch machen werde. Und ja, es hat mir gut getan. Dann wieder war ich sehr glücklich.
Man muss auch lernen, das Glück zu erkennen. An einigen Grundschulen in Braunschweig, da wird das Glück jetzt unterrichtet. Bastian Brandau hat berichtet. Das war Deutschland heute am Mittwoch. Ich hoffe, wir haben Sie ein bisschen glücklich gemacht. Ich bin Steffi Orbach. Schönen Nachmittag.